Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Keine Vorsorge für den Notfall? Ist die Patientenverfügung gescheitert? Von Horst Groß.
Also auf jeden Fall möchte ich nicht mehr die Herz-Lunge-Massage.
Die denken, dass das dann tatsächlich so gemacht wird.
Ich habe keine Patientenverfügung, weil ich auf ein Stück Papier lege ich meine Hoffnung nicht.
Es gibt kein Leibeigentum an den Patienten.
Nicht mehr ansprechbar, nicht mehr reaktionsfähig. Es lag nur noch eine Hülle da.
Und mich in Ruhe sterben lassen.
Die moderne Hightech-Medizin macht vielen Menschen gerade zum Ende ihres Lebens hin Angst. Millionen Menschen wappnen sich daher mit einer Patientenverfügung und hoffen so, sinnlose Therapien zu verhindern.
Ich will keine künstlichen Maßnahmen zur Lebensverlängerung, wenn ganz offensichtlich die Situation eingetreten ist, dass das Ende bevorsteht. Man soll mich in Ruhe sterben lassen und ich will nicht lange noch gequält werden. Wenn man sieht, dass normalerweise nichts mehr zu machen, dann soll man nicht eingreifen und das irgendwie erzwingen wollen.
Vor vielen Jahren hat dieser Berliner Heimbewohner, der seinen Namen nicht im Radio nennen will, deshalb eine entsprechende Verfügung verfasst. Damals war noch unklar, wie verbindlich so ein Schriftstück überhaupt ist. Erst nach langem Zögern hat sich die Politik schließlich auf dieses Thema eingelassen.
Es geht letztendlich bei unserer Entscheidung um das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen Menschen von uns.
Im Juni 2009 verabschiedet der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Patientenverfügung. Durchgesetzt hat sich der Entwurf des SPD-Abgeordneten Joachim Stünker. Seither kann jeder verbindlich festlegen, wann Medizin für ihn sinnlos wird. Und das völlig unkompliziert, ohne zeitliche Begrenzung, ohne Beratungspflicht und ohne notarielle Beglaubigung. Doch jetzt, 10 Jahre später, kommt Skepsis auf. Viele Patientenverfügungen sind in der Praxis unwirksam, sagen Experten, weil sie zu kurz greifen. Zusätzlich erklärte der Bundesgerichtshof 2018 den Großteil der Verfügungen für ungültig. Typische Formulierungen wie lebenserhaltende Maßnahmen und keine künstliche Ernährung seien zu ungenau, so die Richter. Seitdem haben Beratungsstellen Hochkonjunktur. Der Humanistische Verband Deutschlands, kurz HVD, unterhält in Berlin ein solches Beratungszentrum. Pro Jahr kommen an die 1000 Ratsuchenden hierher. Und es zeigt sich immer wieder, Beratung ist bitter nötig.
Ja, Frau Kowalski, ich sehe gerade, Sie haben alle Unterlagen dabei.
Ja, sind ja doch einige, wie ich festgestellt habe.
Genau.
Eine familiäre Tragödie hat dieser jungen Berlinerin zugesetzt. Nach einer langen, vielleicht zu langen Reanimation liegt ihr Onkel im Wachkoma. So möchte sie niemals enden. Jetzt will sie verfügen, dass sie im Fall der Fälle selbst nicht zu lange reanimiert wird.
Und dann würde ich vielleicht nach 5 Minuten wiederbelebt werden und wäre schwer geistig behindert und meine Familie müsste mich verlegen. Das finde ich schlimmer, als jetzt zu sagen, ja gut, dann ist es vielleicht so, dann bin ich halt tot. Also,
doch eine Wiederbelebung mit Erfolgsgarantie, so etwas gibt es nicht.
Also eigentlich hatte ich
gedacht, da hilft auch keine Patientenverfügung.
Einfach auszufüllen oder dachte, also klar von der Verständlichkeit, es ist die OPV sehr einfach auszufüllen.
Die denken, wenn ich jetzt reinschreibe, maximal 5 Minuten, danach möchte ich nicht mehr wiederbelebt werden nach Herz-Kreislauf-Stillstand, dass das dann tatsächlich so gemacht wird. Das ist ein Trugschluss.
Elke Rasche leitet die Berliner Beratungsstelle des HVD. Wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier verfügt auch sie über profundes medizinisches Hintergrundwissen. Das hilft, Wunsch und Wirklichkeit bei der Abfassung einer Verfügung auseinanderzuhalten.
Wenn Sie im öffentlichen Raum einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, setzt die ganze Rettungsmaschinerie ein. Da kann man gar nichts gegen machen. Das passiert, weil kein Notarzt steht mit einer Stoppuhr da. Funktioniert nicht.
Also ich dachte, es ist doch klar, ich kreuze irgendwas an und dann ist gut. Aber es ist sehr viel teils und immer vom Fall abhängig. Und da muss ich
Argumente, die schließlich auch der Klientin einleuchten. Sie hat ihre Verfügung entsprechend geändert. Gut, dass sie sich nicht, wie die meisten Verfasser einer solchen Verfügung, mit einem Internetformular begnügt hat.
Ich persönlich finde es zum Beispiel schwierig, reine Internet-Fragebögen auszufüllen. Damit habe ich das schnell erledigt. Manche Menschen möchten das Thema schnell hinter sich haben, was ich auch verstehen kann. Wer setzt sich schon gerne mit diesen Fragen zum eigenen Sterben und Tod auseinander? Das ist auch ein schwieriges Thema. Aber genau darum, finde ich, auch kann ich das nicht am Internet machen. Ich brauche ein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen kann. Es geht um Wertvorstellungen, es geht um Ethik, es geht um Religion, es geht um Lebensqualität. Das muss besprochen werden.
Okay. Das wird sozusagen unsere Einleitung.
Ah, okay.
Wir versuchen darzustellen, aus welcher Lebenssituation Sie kommen und was Sie haben.
Patientenverfügungen haben einen typischen Aufbau. Vernünftigerweise knüpft man den Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen immer an Bedingungen. Häufig findet man Formulierungen wie diese:
Wenn bei mir eine schwere Hirnschädigung eingetreten ist und zwei Fachärzte unabhängig voneinander feststellen, dass ich nie mehr das Bewusstsein erlangen werde, dann möchte ich, dass die Ernährung über eine Sonde eingestellt wird.
Für den Arzt ist so eine Aussage verbindlich. Das Dokument ist vergleichbar mit einem Vertragstext. Interpretationen sind nicht möglich. Und so darf die Therapie also nur dann abgebrochen werden, wenn die formulierte Bedingung exakt zutrifft.
Und das verstehen Angehörige nicht, weil sie im guten Glauben waren, dass der Vater, die Mutter, die Schwester ein Papier geschrieben hat, das jetzt irgendeine Problemsituation lösen soll. Deshalb entstehen so viele Missverständnisse.
Christian Diehl von der Deutschen Stiftung Patientenschutz leitet in München eine Schiedsstelle, die bei der Umsetzung der Patientenverfügung vermittelt. Nach seiner Erfahrung ist es immer wieder das gleiche Missverständnis, das zu Konflikten führt. Die Angehörigen gehen von falschen Gewissheiten aus.
Nur die Patientensituationen, die dann eintreten, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, sind in den ersten Anfangstagen noch sehr, sehr weit weg von diesen möglichen irreversiblen Behandlungssituationen. Das heißt, es entsteht ein Vakuum über Tage, Wochen, gar Monate, in denen die Zukunft eines Patienten noch nicht gewiss sein kann. Und die Angehörigen glauben aber, dass die Patientenverfügung bereits greifen würde. Sie meinen, diese Behandlung müssten abgebrochen werden.
Doch hatte die Politik mit der Einführung der Patientenverfügung nicht genau das versprochen? Selbstbestimmung, gerade im Notfall, gerade wenn auf der Intensivstation die lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet werden? Patientenverfügungen dürfen aber nicht willkürlich interpretiert werden. Das Problem sind die falschen Erwartungen, die von der Politik geweckt wurden. Kein Wunder also, wenn Angehörige sich von den Ärzten übergangen fühlen. Und nicht selten verhärten sich die Fronten. Viel Arbeit für das Team der Münchner Schlichtungsstelle.
Das Erste ist, dass wir den Menschen, die aufgewühlt sich an uns wenden, Zeit geben, die Situation zu besprechen, um dann zu beschreiben, was ist passiert. Wenn die Patientenverfügung doch anwendbar sein sollte, dann unterstützen wir die Menschen argumentativ für das nächste Gespräch mit den Ärzten. Und sollte diese Kommunikation, die dadurch entsteht, nicht zu einem guten Ziel für alle Beteiligten führen, dann sind wir auch diejenigen, die selbstverständlich zum Hörer greifen, um die Sicht der Ärztinnen und Ärzte zu erfragen. Und so geht es manchmal im Hin und Her, bis die Informationen alle auf dem Tisch liegen. Und dann entsteht Vermittlung, entsteht Klarheit, entsteht Durchsetzung von Patientenwillen.
Doch Schlichtungsstellen sind rar gesät. Und ohne entsprechende Moderation drohen solche Konflikte schnell aus dem Ruder zu laufen. Ärzte fühlen sich durch aufgebrachte Angehörige in ihrer Arbeit behindert. Vormundschaftsgerichte werden eingeschaltet. Nicht selten vergehen Wochen, bis eine Einigung erzielt wird. Kein Wunder also, dass einige Kliniken Gegenstrategien entwickeln, um den störenden Zwist mit den Angehörigen im Keim zu ersticken. Doch damit hebeln sie oft auch die Patientenverfügungen gleich ganz mit aus.
Am 10.7. ist meine Mutter in der Einfahrt beim Blumengießen umgekippt und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden.
Berichtet eine Angehörige, die anonym bleiben möchte. Der Notarzt brachte ihre Mutter daraufhin in die neurochirurgische Abteilung eines Klinikums im Ruhrgebiet.
Bis ich im Krankenhaus war, war meine Mutter schon längst im OP und wurde operiert.
Eine massive Hirnblutung war die Ursache. Es musste sofort gehandelt werden. Im Notfall geht das natürlich auch ohne Rücksprache.
Die Patientenverfügung habe ich dann am Nachmittag im Krankenhaus vorgelegt und habe mit dem Stationsarzt direkt darüber gesprochen, dass meine Mutter eine Patientenverfügung hat, ich vorsorgebevollmächtigt bin und wir im März des gleichen Jahres noch darüber gesprochen hatten und die Patientenverfügung neu erstellt hatten.
Und bei dieser Gelegenheit hatten Tochter und Mutter genau die Situation durchgesprochen, die nun eingetreten war. Eine massive Hirnschädigung, die die Mutter mit großer Wahrscheinlichkeit zur Koma-Patientin gemacht hätte. Genau das wollte sie auf keinen Fall. In so einer Situation sollte die Tochter darauf drängen, dass die Intensivtherapie abgebrochen wird. Aber die Ärzte stellten sich stur.
Also es gab da überhaupt kein Miteinander. Es war einfach nur immer ein Kampf gegeneinander. Sie gehen weiter ihren Weg, weil sie davon überzeugt sind, dass meine Mutter wieder laufend das Krankenhaus verlässt, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken. Und meine Mutter war vom ersten bis zum letzten Tag komatös, also nicht mehr ansprechbar, nicht mehr reaktionsfähig, nicht mehr in der Lage, auf Reize zu reagieren, nicht auf Berührung. Also es lag nur noch eine Hülle da.
Und trotzdem, obwohl die Not-OP offenbar gescheitert war, wurde weiter nach Schema F behandelt.
Das spitzte sich ja immer mehr zu. Also es wurde ja immer mehr gemacht. Es wurde ja dann der PEC gelegt, es wurde eine Tracheotomie gemacht und all die Dinge, die nicht gemacht werden durften. Und ich bin ja, wie gesagt, Vorsorgebevollmächtigte gewesen. Und all diese Dinge sind ja unterschriftpflichtig. Und ich habe keine Unterschrift geleistet für die ganzen Sachen. Und es wurde auch nichts protokolliert in den Krankenhausakten, aber es wurde fröhlich weitergemacht.
Luftröhrenschnitt und Magensonde durch die Bauchdecke, all das war für die Ärzte die logische Fortführung der Notoperation bei Aufnahme, nach der man keine Einwilligung braucht. Juristisch bewegten sich Ärzte damit aber auf dünnem Eis, meint der Münchner Patientenanwalt Wolfgang Putz.
Also man kann nicht sagen, solange ein Notfall von uns Ärzten als Notfall bezeichnet wird, brauche ich die Zustimmung durch den Vertreter nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn der rechtliche Vertreter beim Notfall zugegen ist, muss man dessen Zustimmung einholen. Natürlich muss der dann akzeptieren, das ist ein Notfall und das wird jetzt erstmal was gemacht, aber er muss ja zustimmen.
Im Konfliktfall ist ein Vorsorgegericht zuständig. Doch bis die aktiv werden, kann es dauern. Das teure Intensivbett wird aus Sicht des Krankenhauses unkalkulierbar lange blockiert. Normalerweise ist in solchen Fällen die zügige Verlegung in die Reha längst geplant. Sich auf einen verlängerten Notfall zu berufen, kommt da sehr gelegen. Für die meisten Angehörigen eine schwierige, kaum auszuhaltende Situation. Viele knicken den Ärzten gegenüber dann oft auch ein. Doch die Tochter, eine erfahrene Krankenschwester, habe genau richtig gehandelt, meint der Münchner Anwalt Putz.
Dann muss man halt gegen diese Ärzte vorgehen. Erstens kann man immer den Arzt wechseln als Betreuer oder Bevollmächtigter. Zweitens, dass man kann die Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegen. Es gibt kein Leibeigentum an den Patienten. Also eine Klinik kann nicht sagen, bei uns wird so behandelt, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Die kann sagen, wir machen das und das nicht, aber dann müssen sie den Patienten in Anführungszeichen freigeben. Sie müssen eben dulden, dass der Patient verlegt wird. Es ist aber immer schwierig, eine Behandlung juristisch in die richtige Wege zu leiten. Es ist viel einfacher, eine Behandlung in die richtigen Hände zu geben.
Ein Palliativmediziner bestätigte schließlich die Einschätzung der Tochter und nahm sich der Mutter an. Mehrere Wochen sinnloser Intensivbehandlung endeten mit ihrer Verlegung direkt auf eine Palliativabteilung.
Ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter so friedlich dann gehen durfte. Es war sehr, sehr schön im ganzen Kreise unserer ganzen Familie und den Hunden meiner Mutter, die waren auch dabei. Das war ein Trost. Diese letzten Tage des Gehens waren sehr, sehr friedlich und mit Liebe umhüllt und behütet und ohne Schmerzen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis.
Der Wille des Patienten als Störfaktor im betriebswirtschaftlich optimierten Ablauf einer Klinik? Clevere Ärzte, die eine Patientenverfügung einfach umgehen? Daran hatte sicher niemand gedacht, als das Gesetz zur Patientenverfügung konzipiert wurde. Und dennoch sind solche Fälle mittlerweile Realität.
Wenn man genau weiß, was seine Mutter möchte und was sie nicht möchte und wenn es auch noch schriftlich festgehalten ist und dann keiner da ist, der dem Weg folgt oder auch nur ein Ohr dafür hat. Ich hätte nie gedacht, aufgrund auch meiner fachlichen Ausbildung, dass mir das passieren könnte. Aber die Maschinerie ist mächtig und ja, uns ist das auch passiert.
Und noch sind solche Vorfälle auch die Ausnahme. Die allermeisten Ärzte nehmen die Herausforderung an, Medizin im Sinne des Patienten zu betreiben. Aber selbst unter diesen Bedingungen versagt die Patientenverfügung viel zu oft. Etwa wenn eine Heimbewohnerin oder ein Heimbewohner bewusstlos als Notfall in eine Rettungsstelle gebracht wird. Denn auch wenn viele ältere Menschen genau für diesen Fall eine Patientenverfügung verfasst haben, hilft sie dem Arzt in der Notaufnahme wirklich, die richtigen therapeutischen Entscheidungen zu treffen? Genau diese Frage hat der Intensivmediziner Steffen Grauthoff zusammen mit seinen Kollegen am Beispiel der Rettungsstelle in Herford untersucht.
Also es wird immer unter Medizinern gesagt, dass Patientenverfügungen eigentlich wenig Wert haben. Und dann habe ich aber mal geschaut in der Literatur und da gab es jetzt irgendwie keine Studien, die diese Behauptung bislang irgendwie objektiviert haben. Und dann habe ich gedacht, ja, hat noch keiner untersucht, dann müssen wir das wohl tun.
Der Großteil der Heimbewohner, die als Notfall bewusstlos in die Herforder Notaufnahme eingeliefert wurden, hatte eine Patientenverfügung, die auch vorlag.
Und falls das der Fall war, haben wir geschaut, ob diese Patientenverfügung auch von den behandelnden Ärzten benutzt werden kann, um zu schauen, wollen diese Patienten in dieser Konstellation noch auf die Intensivstation, wollen die noch Dialyse, wollen die beatmet werden? Oder kann man das anhand von den Angaben in den Patientenverfügungen gar nicht erkennen?
Die Auswertung dieser Daten verblüffte die Experten dann doch.
Ja, die Zahlen waren jetzt doch überraschend schlecht, muss man sagen. Ja. Es war nur bei einem einzigen Fall so, dass man ausschließlich sich auf die Patientenverfügung verlassen hat. Es gab durchaus Fälle, wo man die Patientenverfügung mit bewertet hat, aber auch dann den mutmaßlichen Willen mit einbezogen hat. Und in den allermeisten Fällen war es tatsächlich der mutmaßliche Wille allein, der gezählt hat.
Wie die Untersuchung der Herforder Notfallmediziner gezeigt hat, gelingt es nur jedem 50. Patienten, seine Verfügung so zu formulieren, dass sie im Notfall gültig wird. In den meisten Fällen muss deshalb über den mutmaßlichen Willen spekuliert werden.
Man muss dann wie so ein Mosaik ganz viele Informationen zusammensammeln, eben von Angehörigen, vom Hausarzt, von Freunden, um die Einstellung des Patienten näher einordnen zu können.
Oft gelingt es so nicht, diesen mutmaßlichen Willen mit hinreichender Sicherheit zu rekonstruieren.
Wenn ich diese Informationen nicht herausfinden kann, das heißt, es ist irgendwie Freitagabend, der Hausarzt ist nicht erreichbar, die Angehörigen sind vielleicht auf der Anfahrt, aber es zeigt sich jetzt hier ein lebensbedrohliches Bild und den Patienten selber kann ich gar nicht befragen, dann würde ich natürlich erstmal eine Maximaltherapie machen.
Dann geschieht genau das, was viele der Betroffenen verhindern wollten. Weil ihre Patientenverfügung keine eindeutigen Aussagen zulässt, kommen sie eben doch auf die Intensivstation. Die Patientenverfügung als Instrument der Selbstbestimmung im Notfall. Ausgerechnet dieses zentrale Versprechen scheitert offenbar an der Realität. Das merken die meisten Angehörigen aber erst, wenn es zu spät ist. Wenn Vater oder Mutter schon auf der Intensivstation liegen, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollten. Doch spätestens dort, auf der Intensivstation, sollte die Patientenverfügung eigentlich wirksam werden. Die Berliner Versorgungsforscherin Christiane Hartog hat genau das im Rahmen einer klinischen Studie auf einer großen Intensivstation überprüft.
Vom gesunden Menschenverstand würde man ja annehmen, dass Menschen, die in Patientenverfügungen sagen, sie möchten bestimmte Therapien nicht, dann am Ende ihres Lebens auch mit weniger Therapien behandelt werden. Das hat sich aber in den Daten nicht niedergeschlagen, als wir rückwirkend geschaut haben.
477 intensivmedizinische Behandlungsfälle haben Christiane Hartog und ihr Team ausgewertet. Das Ergebnis verblüfft. Auf einer typischen Intensivstation hat das Vorhandensein einer Patientenverfügung keinerlei Einfluss darauf, ob und wie lange Organersatzverfahren eingesetzt werden oder wie lange die Intensivtherapie dauert. Anlass für die Forscherin, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Und es zeigte sich, Das Problem liegt in der Struktur der konventionellen Patientenverfügung.
Ja, der Knackpunkt ist die Beschreibung der klinischen Situation, in der das gültig sein soll. Also ich möchte keine Dialyse in Falle, dass, wenn ich das mal hier zitieren soll, aus Patientenverfügung bei einer schweren Dauerschädigung des Gehirns oder beim unabwendbaren Sterbeprozess. Der unabwendbare Sterbeprozess, kein Mensch weiß, wann der einsetzt. Wie lange dauert das? Jeder interpretiert das anders. Und das ist das ganz große Problem, weil die Angehörigen gesagt haben, sie kennen den Patientenwillen gut und sie haben hier schwarz auf weiß und unterschrieben, was gemacht werden soll. Und nun, liebe Ärzte, macht das doch bitte. Und dann das große Erstaunen, dass die Ärzte sagen, wir können das gar nicht klar sagen aufgrund der Formulierungen.
Damit hat die Studie genau das Problem wissenschaftlich beschrieben, mit dem sich die Schiedsstelle der Stiftung Patientenschutz schon seit Jahren herumschlägt. Für die Berliner Forscherin Christiane Hartog ist es also höchste Zeit, Konsequenzen zu ziehen.
Herkömmliche Patientenverfügung kann man nicht verbessern, weil sie falsch aufgebaut sind. Der Aufbau, dass man klinische Szenarien beschreibt, die in der Zukunft stattfinden können, ist ein Irrweg. Ich fände es sinnvoller, wenn Patienten festlegen oder einen Hinweis geben, welchen Preis sie bereit sind zu bezahlen mit einer lebensverlängernden Therapie. Wie viel Folgeschäden würden sie akzeptieren? Wie groß darf das Risiko sein für schwerste Pflegebedürftigkeit? Ich glaube, in dieser Richtung kommen wir eher weiter.
Für sich selbst zieht die Forscherin aus ihren Untersuchungen eine klare Konsequenz.
Ich habe keine Patientenverfügung, sondern ich habe mich mit meinem Mann ausführlich darüber unterhalten und er weiß, wie ich denke. Und ich vertraue darauf, dass er sozusagen meinen Willen umsetzt in meinem Sinne. Und ich vertraue darauf, dass ich auf Ärzte stoße, die klinisch-ethisch so weit fit sind, dass sie meine spezielle Situation berücksichtigen, weil ich auf ein Stück Papier lege ich meine Hoffnung nicht.
Entgegen der landläufigen Meinung ist das entscheidende Problem der Patientenverfügung also nicht die schnelle Verfügbarkeit der Papiere, sondern dass die Verfügung im Notfall gar nicht greift. Stattdessen muss dann doch wieder über den Patientenwillen spekuliert werden, Patientenverfügung hin oder her. Das hat in der Zwischenzeit auch die Bundesregierung eingesehen. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit hat sie 2015 die Patientenverfügung 2.0 auf den Weg gebracht. Behandlung im Voraus planen nennt sich die in den USA bereits sehr erfolgreiche Idee. Ausgebildete Beratungskräfte helfen älteren Menschen dabei, ihren Willen so zu formulieren, dass er tatsächlich greift. In einem Modellprojekt sammelt der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising erste Erfahrungen mit dieser Idee. Im Pflegeheim des Crescentia-Stifts wird seitdem niemand mehr am Lebensende gegen seinen Willen auf eine Intensivstation gebracht.
Grüß Gott.
Patientenberaterin Gabriele Port führt das Erstgespräch mit einer neuen Heimbewohnerin.
Frau Müller, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Die 85-jährige Münchnerin hat zwar schon eine Verfügung, aber die ist ihr zu unsicher.
Also auf jeden Fall möchte ich nicht mehr die Herz-Lunge-Massage, das möchte ich, Wiederbelebung, das möchte ich nicht haben. Dann sollen sie mich dann lassen. Auch wenn ich Lungenentzündung habe, möchte ich auch nicht ins Krankenhaus, sondern hier mich die Medikamente, was halt so gibt, was man noch machen kann, und mich in Ruhe sterben lassen.
Behandlungen im Voraus planen ist nicht einfach nur eine besser formulierte Patientenverfügung, sondern es geht zuallererst darum, mit allen Betroffenen einen Kommunikationsprozess in Gang zu setzen.
Also die Hauptrolle letztendlich ist die Führung dieser Gespräche mit dem Betreffenden gegenüber, also mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hier bei uns. Dazu kommt noch die Kontaktaufnahme und die Gesprächsorganisation mit Angehörigen, wie auch mit dem Hausarzt, sodass alle Beteiligten letztendlich davon informiert sind, was der Wille des Bewohners entsprechend ist und dass die auch davon Kenntnis haben und das auch eventuell sogar schriftlich in der Hand haben.
Entscheidend ist aber auch, dass für die konkrete Notsituation vorab geplant wurde. Nur so verhindert man unsinnige Klinikeinweisungen.
Also wir sind hier tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir die Hausärzte hier, die sind so gut eingebunden, dass sie sich auch gegenseitig sehr gut vertreten. Also auch nachts haben viele ihre Telefonnummer dagelassen.
Unnötige Hektik am Lebensende gibt es im Crescentia-Stift deshalb nicht. Aus Unsicherheit ruft hier niemand nach dem Notarzt.
Da wird natürlich immer geguckt, jemand geholt, aber in erster Linie der Hausarzt. Wenn es beschlossen ist, dass der nicht mehr ins Krankenhaus will. Und dann wird der Angehörige noch angerufen, das heißt, da werden alle informiert. Aber letztendlich wird dem Willen, dass er nicht mehr ins Krankenhaus will, dann schon, das wird respektiert.
Hausarzt oder Palliativmediziner begleiten die Heimbewohner vor Ort auf ihrem letzten Weg. Was hier selbstverständlich ist, ist leider immer noch eine Ausnahme. Sterben und Tod sind in vielen Familien ein Tabuthema. Beim Konzept des im Voraus Planens versucht man, genau das aufzubrechen. Sabine Petri vom Caritasverband in München begleitet das Modellprojekt wissenschaftlich.
Wir erleben das häufig, dass zum Beispiel die Tochter denkt, oje, oje, der Mutter geht's immer schlechter, was machen wir bloß, wenn jetzt die nächste Krise wiederkommt, traut sich aber vielleicht nicht so die Mutter anzusprechen, weil sie Sorge hat, dass die Mutter dann denkt, sie will sie loswerden oder sowas. Und umgekehrt, die Mutter macht sich Sorgen, was bei der nächsten Krise passiert, mag aber die Tochter nicht ansprechen, weil sie nicht bekümmern will. Und da ist es dann oft sehr hilfreich, wenn ein Gesprächsbegleiter das Thema einfach mal strukturiert auf den Tisch bringt. Und das führt nach unserer Erfahrung sehr häufig zu einer ganz, ganz großen Entlastung in den Familien, weil einfach klarer ist, wo der Weg hingehen soll, wenn nochmal eine gesundheitliche Verschlechterung eintritt.
Dazu sind intensive Gespräche notwendig. Schließlich müssen alle Beteiligten die Beweggründe verstehen und akzeptieren.
Es ist klar geworden, dass es eine aufwendige Angelegenheit ist, dass man wirklich, bis der Wille zum ersten Mal klar herausgearbeitet ist, dass es durchaus 3 Stunden dauert oder länger, dass es auf jeden Fall mindestens 2 bis 3 Gespräche braucht, damit das Gegenüber gut nachdenken kann, was ihm wichtig ist.
Ausführliche und professionelle Beratung aber ist teuer. Noch hält genau das viele ab. Denn nach neuen gesetzlichen Regelungen sind die Krankenkassen zwar verpflichtet, diese Beratungsleistungen angemessen zu finanzieren. Vorerst gilt das allerdings nur für Menschen, die bereits in einem Altersheim leben.
Das ist vor allen Dingen auch Europa, ich glaube sogar weltweit neu, dass die gesetzlichen Kassen so ein Angebot unterstützen. Die Kassen finanzieren eine Vollzeitstelle für diese Gespräche für 400 Bewohner. Der gesetzliche Anspruch oder besser gesagt die gesetzliche Refinanzierungsmöglichkeit besteht in ganz Deutschland. Und es entstehen jetzt auch zunehmend mehr Projekte, in denen das umgesetzt wird.
Gut so. Denn auch wenn für Deutschland noch keine Daten vorliegen, zeigen Untersuchungen aus den USA, wo Advanced Care Planning schon seit Jahrzehnten etabliert ist, dass es den Notfall- und intensivmedizinischen Aufwand am Lebensende nachweislich reduziert. Bleibt also zu hoffen, dass sich das Konzept Behandlung im Voraus planen trotz der teuren Beratungskosten auch hierzulande flächendeckend durchsetzt und die Patientenverfügung einlösen lässt, was sie verspricht. Den Willen der Menschen, was am Lebensende mit ihnen passiert, verbindlich festzuhalten. Auch, damit es allen, so wie dieser Heimbewohnerin, geht.
Ich bin beruhigt, weil ich weiß, wenn es so weit ist, werde ich nicht wieder zurückgeholt, sondern kann dann im Frieden dann noch, also mich dahin schon vorbereiten.
Ein wichtiges Thema also, das Horst Groß, er ist übrigens selbst Mediziner, uns in seinem Feature vorgestellt hat. Regie in diesem Feature hatte Roman Neumann und der Sprecher war Ulrich Blöcher.